Guten Abend, herzlich willkommen zu Bibel lesen mit Gewinn. Schön, dass ich in den letzten 5 Minuten die Teilnehmerzahl so um 50% erweitert hat. Wir haben nicht gerade überlegt, ob wir die hinteren Reihen bitten sollten, etwas näher nach vorne zu rücken, damit ihr da ein bisschen näher am Geschehen seid, aber jetzt verteilt sich's ganz gut. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, noch ein bisschen nach vorne zu kommen, wenn ihr das wollt, natürlich. Schön, dass wir beieinander sind und dass wir weiter fortfahren in unserem Thema Josef, die Josef-Geschichte. Träume werden wahr. Und dass wir uns da weiterführen lassen in der Abfolge der Ereignisse. Erster Teil, zweiter Teil wird dann so die Brücke ins Neue Testament sein. Aber lasst euch überraschen. Ich stelle an den Anfang unseres Abends die Losung von dem heutigen Tag aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 60, Vers 16. Und da wird uns einfach Jesus groß gemacht. Ich, der Herr, bin dein Heiland und ich, der Mächtige, dein Erlöser. Der Heiland, der Messias, ist der Mächtige, der Erlöser, auf den sollen wir schauen. Jesaja ist der Prophet, der das Volk ermutigen muss, nach einer großen Katastrophe, nachdem das Volk die Niederlage durch die Babylonier erlebt hat und ins Exil weggeführt worden ist, wird nun ermutigt, wieder zurückzukehren in das Land, nachdem sich die politischen Verhältnisse geändert haben. Und das Volk ist recht zaghaft. Und es ist kein so großer Andrang, dass sich große Züge zurückbewegen. Und da tritt der Prophet Jesaja auf und weist auf den Messias hin, auf den Heiland, letztendlich auf Gott, der sein Volk führt und leitet und im Land zurück auch wieder eine gute Zukunft verheißt. Ich, der Herr, bin dein Heiland und ich, der Mächtige, dein Erlöser. Das wollen wir auch beherzigen, immer wieder neu auf Jesus schauen, auf unseren Heiland und Erlöser. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, das muss uns auch immer wieder neu bewusst werden, dass wir auf dich schauen in all den verschiedenen Situationen, in denen wir sind, oftmals sehr vergleichbar mit dem, was das Volk Israel erlebt hat. Es gibt auch bei uns manche persönlichen Abstürze und Schwierigkeiten, Sorgen, Nöte, die uns den Blick verstellen zu dir hin, der alle Macht hat, alle Möglichkeiten, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dafür sind wir dankbar und wir bitten dich darum, dass wir diesen Blick nicht verlieren, gerade dann, wenn es schwierig wird. Bitte dich jetzt um deine Gegenwart, sei mit unter uns, schenk uns Gewinne, wenn wir dein Wort lesen, wenn wir uns in dein Wort hinein vertiefen. Sei du mitten unter uns. Amen. Und jetzt gebe ich das Wort gleich weiter an Jens. Der geht jetzt schnurstracks weiter mit unserem Josef.
Schnurstracks. Genau, auch ich freue mich, dass ihr euch aufgemacht habt, um mit uns die Geschichte Gottes weiter zu verfolgen. Geschichte Josefs. Darf ich mal fragen, wer hatte die ersten 2 Teile schon mitbekommen? Wer hat den letzten Teil mitbekommen? Du warst nicht da. So. Okay. Also wir können nicht jedes Mal so einen Rückblick machen, so nach dem Motto, was bisher geschah, sondern wollen schon weitermachen. Aber es ist immer eine gute Idee, diese Geschichte auch parallel zu lesen. Ja, für sich, persönlich, zu Hause, die Josef-Geschichte mal herzunehmen und selber durchzulesen. Und dann kann man schon ein bisschen sich auch vorinformieren, aufgewärmt hier zu diesen Bibelabende kommen. Aber eins möchte ich vorab noch machen. Ich möchte immer mal so ein bisschen was auch weitergeben, um auch andere Texte der Bibel zu verstehen, richtig auszulegen und auch richtig anzuwenden für unser Leben, eben Bibellesen mit Gewinn. Und die Josef-Geschichte gehört ja zu der Literaturgattung in der Bibel, die am häufigsten vorkommt. Ja, man nennt die also narrative Texte, das sind so Geschichten, Erzählungen, historische Berichte. Narrative Texte, könnt ihr euch vielleicht mal merken, so nennt man das. Und schon alleine im Alten Testament umfassen 40% des Alten Testamentes beinhalten solche Geschichte, solche Berichterstattungen. Und ja, wenn man das mir vor Augen führt, die ganze Bibel, das Alte Testament ist ja schon 3/4 der gesamten Bibel. Also es ist eine Menge, was wir an solchen Texten in der Bibel finden. Und die Frage war schon immer, wie gehen wir mit solchen Texten, mit solchen Berichterstattungen, mit solchen Erzählungen, hebräischen Erzählungen auch, wie gehen wir damit um? Wie können wir sie verstehen? Wie können wir sie anwenden? Wollen sie uns zum Beispiel zum Nachmachen einladen? Das ist immer wieder eine Frage auch unter den Christen. Ja. Zum Beispiel soll ich wie Gideon ein Vlies auslegen, um den Willen Gottes zu erkunden? Ja oder nein? Und wenn ja, wer darf das festlegen? Was und was nicht? Ja. Das sind alles so Fragen, die uns beschäftigen. Oder welche Personen oder Situationen weisen auf Inhalte auch im Neuen Testament hin? Wenn ja, wer darf auch das festlegen? Wollen diese Berichte moralisieren? Wollen sie uns irgendwas sagen? Oder das ist auch eine spannende Frage. Beinhalten sie vielleicht ganz geheimnisvolle Inhalte, die wir nur durch Studium oder nur durchs Neue Testament erkunden können, uns offenbart wird? Ja. Alles sind so Fragen, was Christen immer im Laufe der Jahrhunderte beschäftigt hat. Wie können wir solche Geschichten einordnen und wie können wir sie für unser Leben verwenden auch? Wie können sie Anwendung finden? Ich gehe davon aus, und ich denke, die meisten von euch auch, dass die Bibel von Gottes Geist inspiriert ist. Gottes Wort von Gottes Geist inspiriert und sie erzählt in erster Linie die Geschichte Gottes. In erster Linie die Geschichte Gottes, wie er handelt im Leben von einzelnen Menschen, in der Geschichte seines Volkes und dann darüber hinaus in diese Welt hinein. Und beim Lesen auch dieser narrativen Texte gehe ich immer davon aus, dass sie der ersten Leser- und Zuhörerschaft immer was zu sagen hatten. Sie immer den Sinn des Textes erkannt haben, ohne dass sie studiert haben, ohne dass sie das Neue Testament in vielen Fällen ja kannten. Davon gehe ich aus, dass sie mit den Texten etwas anfangen konnten und es Sinn gemacht hat. Und so möchte ich mit euch auch, so dieser erste Teil, so möchte ich mit euch auch in diesen Bibelabenden die Josefsgeschichte lesen. Und im heutigen Teil der Josefsgeschichte konzentriert sich der Bericht sehr und zum Großteil auf die Familie Josefs. Ja? Aber zunächst nochmal, Josef wurde ja durch eine von Gott geschenkte Gabe, er konnte Träume deuten, zum zweitwichtigsten Mann in Ägypten. Zweitwichtigster Mann in Ägypten, wir erinnern uns an seine Vergangenheit, er wurde ja verraten, verkauft von seinen Brüdern als Sklave in das Haus von Potiphar, dann landet er unschuldig im Gefängnis und jetzt am Hause des Pharaos. Schon eine Karriere hinter sich mit Höhen und Tiefen. Träume deuten konnte er mit Hilfe Gottes. Das sagt er ganz deutlich, das kommt ganz klar raus. Und nicht nur Ereignisse der Zukunft vorhersagen, sondern Josef hatte diese Gabe, auch einen Strategieplan entwickeln, wie man denn mit den Herausforderungen unserer Zeit oder dieser damaligen Zeit umgeht. Wie man diesem Land in dieser Zeit, wie man es führen konnte und das Schlimmste, vor dem Schlimmsten die Menschen bewahren könnte. Jedenfalls der Pharao in der Zeit, er war begeistert, er war von der Idee Josefs total angetan. Das haben wir im letzten Teil ja schon gehört. Er hatte eine Wirtschaftsplanung entwickelt für die nächsten 14 Jahre. Also ich denke, manchmal solche fähigen Leute bräuchte auch unsere Regierung heute wieder. Ja? Eine Wirtschaftsplanung für die nächsten 14 Jahre. Und hört mal, was der Pharao, also der Oberste damals, der Pharao über Josef sagt, Vers 38 jetzt. Und der Pharao sagte zu seinen Dienern, werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Und zu Josef sagte der Pharao, nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Wow! Was für ein Kompliment! Das wäre ein Kompliment von dem mächtigsten Mann, der ja selbst als Gott auch verehrt wurde in dieser Zeit. Ja. Und da erkennen wir, dass unser Gott Menschen befähigen kann, Gaben geben kann, die selbst die ja, erdachten Götter in die Tasche stecken. Der Pharao erkennt, dass es keine personelle Alternative zu Josef gibt. Er erkennt sogar die Quelle seiner Weisheit. Ja? Ein Mann, in dem der Geist Gottes ist. Wisst ihr eigentlich, dass Josef hier der erste Mensch ist, in dem in so einer Art und Weise gesprochen wird? Ein Mann, in dem der Geist Gottes ist. Hier finden wir das als erstes, dass es über einen Menschen ausgesagt wird. Ja? Ein Mensch, in dessen Geist, in dem der Geist Gottes ist. Ich lese weiter, Vers 40. Du sollst, sagt der Pharao, über mein Haus sein und deinen Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Und der Pharao sagte zu Josef, siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Vizepräsident. Nur den Chefsessel, den wollte er behalten. Den Platz auf dem Thron, den wollte der Pharao für sich behalten. Wahrscheinlich war er gut gepolstert mit Massagefunktion, beweglichem Fußteil, wie auch immer. Ja, den wollte er behalten, außer meinen Thron. Alles andere lege ich in deine Hand, sagt der Pharao. Was für eine Ehre auch für Josef, was für ein Aufstieg, was für eine einflussreiche Position er dort bekommen hat. Und eigentlich auch erstaunlich, welches Vertrauen der Pharao in diesen Ausländer setzt. Keiner von uns. Und dann gab es für Josef die ganze Ausstattung komplett, die für so eine Autorität notwendig war oder dazugehört hat, einen dicken Klunker am Finger, ja, so einen richtigen Goldklunken, ja, Siegelring, einen neuen Anzug, feiner Zwirn und eine fette Goldkette um den Hals. All das hat er bekommen. Und dazu gab es noch einen Dienstwagen, eine richtige Staatskarosse, durfte gleich nach dem Pharao in der Kolonne fahren. Wow. Was für eine Ehre. Übrigens ist das auch die erste Erwähnung eines Wagens in der Bibel. Die Ägypter waren fortschrittlich damals. Ja. Auf diesem ganzen Gebiet Eco-Driving, ja, umweltbewusstes Fahren, da war das noch Programm. Auch ein neuer Name für Josef musste her, um besser in diese ägyptische Gesellschaft integriert werden zu können. Und eine Frau gab es obendrauf. Toll, oder? Das ist wichtig. Vollmacht und Autorität, das ganze Land. Und das alles im zarten Alter von 30 Jahren. Überlegt euch das mal. Josef war zu dieser Zeit 30 Jahre alt geworden. Und in dieser großen Verantwortung gerecht zu werden, blieb er nicht hinter seinem Schreibtisch sitzen, sondern verschaffte sich vor Ort ein Bild von dem ganzen Land und von den Leuten. In Vers 46 heißt es dann, und Josef ging vom Pharao weg und zog durch das ganze Land. Er wollte sich erstmal einen Überblick beschaffen. Ja. Wie sieht es hier aus? Wie geht es den Leuten? Was machen sie so? Wie sind sie drauf? Er identifiziert sich, obwohl er dort nur zu Gast war. Er infiziert. Ihr wisst, was ich meine. Mit diesen Menschen. Ja. Integriert. Integration. Und in diesem kurzen Satz wird seine ganze Tatkraft, sein Aktivwerden angedeutet. Josef setzt sich mit ganzer Kraft für dieses Land Ägypten ein, obwohl es nicht seine Heimat war. Und dann kam alles so, wie Josef gesagt hatte. 7 gute Jahre mit reichlicher Ernte, Vorräte wurden angelegt, so viel, dass man irgendwann das Zählen aufhörte, das war einfach zu viel. Es waren fruchtbare Jahre, aber nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch die Ehe von Josef war in dieser Zeit fruchtbar gewesen. 2 Kinder, 2 Söhne wurden ihm geboren, nicht ihm, sondern seiner Frau, also Frau Asenat oder Asnat, gibt da verschiedene Schreibweisen. Und die Namen der Kinder, er gibt den Kindern Namen, mit denen er etwas Besonderes zum Ausdruck bringt, mit einer besonderen Bedeutung. Den Erstgeborenen nannte er Manasse, der vergessen lässt. Manasse, der vergessen lässt. Denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Und seinen zweiten Sohn gab er den Namen Ephraim, Fruchtland oder Weideland, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Aber für Ägypten gingen diese fruchtbaren Jahre dann zu Ende. Nach diesen 7 fruchtbaren Jahren folgten dann die angekündigten 7 Jahre Hungersnot. Und nicht nur für Ägypten, sondern auch für die umliegenden Länder. Sie waren alle mit betroffen. Aber in Ägypten war dank Josefs genug an Vorrat, Brot auch vorhanden gewesen. Dass sogar selbst außerhalb Israels Menschen auf den Gedanken gekommen sind, wir müssen nach Ägypten, dort gibt es Nahrung für uns. Und auch Josefs Vater Jakob erfuhr von dem Getreidevorrat in Ägypten und schickte seine Söhne los, Getreide zu kaufen. Und so reihten sich 10 seiner Brüder ein in diese Menschenmenge, diese Pilgerung, die nach Ägypten unterwegs war. Shoppingtour Richtung Süden, könnte man sagen. Ja, wir gehen mal einkaufen. Und nur Benjamin, der Jüngste, er sollte zu Hause bleiben, aus Angst, ihm könnte was zustoßen. Ja. Der Kleine bleibt zu Hause, ihr könnt gehen. Und dann in Ägypten, Josef war der Verkäufer. In Josefs Hand war alles gelegen, Hilfe zu gewähren oder Hilfe eben auch abzulehnen. An ihm mussten alle vorbei, die Getreide erwerben wollten und somit auch seine Brüder. Und jetzt hört mal zu, in Kapitel 42, Vers 6. Als nun die Brüder Josef kamen, warfen sie sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Kommt euch das bekannt vor? Denken wir an die beiden Träume, die Josef vor vielen Jahren hatte. Die Brüder warfen sich vor Josef nieder. Und obwohl er sie erkannte nach all den Jahren, ja, das ist auch erstaunlich, tat er so, als kenne er sie nicht. Und anscheinend war Josef auch nicht zu erkennen. Seinen neuen Look, den er hatte in Ägypten, ja, den ägyptischen Outfit stark verändert, sodass seine Brüder ihn nicht erkannten. Jedenfalls, als diese sich vor ihm niederwarfen, dachte auch Josef wieder zurück an seinen Traum, den er hatte. Vers 9. Da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte. Erinnert ihr euch noch? Was hatte er gleich geträumt? Was war das, was Josef geträumt hat? Spulen wir nochmal zurück. Das Kapitel 37, Vers 7. Einen der beiden Träume, die Josef gehabt hat, gibt er so wieder. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld. Und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und beugten sich vor meiner Garbe nieder. Die Brüder ahnten schon damals, was das zu bedeuten hatte. Und jetzt geschah es genau so. Jetzt geschah es genau so, wie Josef das geträumt hat. Seine Brüder verneigten sich vor ihm. Der erste der beiden Träume geht in Erfüllung. Erfüllt sich. Und wir sehen noch im Weiteren, wie er sich nicht nur einmal, sondern noch weitere Male erfüllen sollte. Also das, was die Brüder damals für unmöglich hielten, niemals, nie und nimmer, ja, Angeberei, der Kleine überschätzt sich. Wir schaffen ihn aus dem Weg, aus der Traum. Das war's. So dachten sie sich das. Und das geschieht jetzt genauso. Warum? Weil es nicht irgendein Gedanken von Menschen war, nicht ein selbst ausgedachter Traum, sondern weil es ein Traum eingegeben von Gott war. Erfüllt er sich nach 13 Jahren. 13 Jahre später. 13 Jahre. Wie lange bist du bereit zu warten auf Zusagen Gottes, die Gott dir gegeben hat für dein Leben? Verheißungen, Prophetien, Weissagungen, Visionen, was auch immer Gott dir geschenkt hat. Wie lange bist du bereit zu warten? Also ich will es immer gleich morgen erfüllt haben. Weiß nicht, wie es euch geht. bin da immer sehr ungeduldig. Und jetzt, Josef scheint seine Brüder ein bisschen einschüchtern zu wollen und unterstellt ihnen, dass sie doch Kundschafter sind. Dass sie nicht mit reinem Herzen hier kommen, Kundschafter, Spione sollen sie sein. Und die sagen, nein, nein, was für ein absurder Vorwurf. Bei unserer engen Familienbande würden wir nie so einen riskanten Job von Spionage übernehmen. Wir sind ja sowieso 12 eigentlich, der Kleine durfte nicht mit und unser Bruder, einer unserer Brüder ist schon verstorben und ums Leben gekommen. Auf einmal plaudern sie. Auf einmal plaudern sie alles aus, was sie hinterher bereuen, sind das dann wieder. Ne? Aber erstmal plaudern sie es aus. Sie müssen sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, die sie vielleicht bis dahin verdrängt haben. Das, was sie da angerichtet haben, vielleicht haben sie all die Jahre, all die 13 Jahre verdrängt, wollten lieber nicht drüber nachdenken, das nicht im Bewusstsein haben, aber jetzt müssen sie sich damit auseinandersetzen. Und sie bringen das wieder, oder es kommt wieder in ihre Gedanken. Doch Josef erhält fest an der Behauptung, ihr seid Spione, mit dem Ziel, sie etwas unter Druck zu setzen, damit doch noch ihr jüngster Bruder, das war sein Interesse, weil ihr jüngster Bruder nach Ägypten kommt, er wollte ihn sehen, Benjamin. Und erst sollte ein Bruder losgeschickt werden, wieder nach Hause, den Jüngsten holen. Aber dann nach 3 Tagen hat Josef es sich dann nochmal anders überlegt, mit der Begründung, ich fürchte Gott. Ja, das war seine Begründung, habe ich auch vorher, ich fürchte Gott. Hat er sich gedacht, die Familie braucht ja das Getreide zum Überleben, das schafft einer allein nicht. Also gehen 9 von euch und einer bleibt da. So machen wir das jetzt. Und ihr kommt dann mit dem jüngsten Bruder wieder zurück. Und in dieser Situation bekommen die Brüder von Josef ein schlechtes Gewissen. Sie verbanden ihr jetziges Ergehen mit ihrem früheren Handeln. Das, was uns jetzt widerfährt, hat zu tun mit dem, was wir vor 13 Jahren unserem Bruder angetan haben. Im Vers 21 heißt es, da sagten sie einer zum anderen, fürwahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte. Wir aber nicht hörten. Darum ist diese Not über uns gekommen. Und Ruben antwortete ihnen, habe ich nicht zu euch gesagt, versündigt euch nicht an den Jungen. Aber ihr habt nicht gehört, doch siehe, sein Blut wird gefordert. Die Brüder bringen diese gegenwärtige Not in Verbindung mit dem alten Unrecht, welches sie begangen haben. Sie versuchen nichts schön zu reden, keine Rechtfertigung, keine Ausreden, im Gegenteil. Jetzt kommen sogar noch peinliche Einzelheiten zur Sprache, die bisher noch gar nicht erwähnt wurden. Und auch Rubens Warnung wird hier nochmal herausgestellt, nochmal hervorgehoben. Und er sagt, sein Blut wird gefordert. Das war ganz typisch, so dieses Denken auch im alten Orient, alttestamentliches Denken, ein Schuld, ein Strafbewusstsein war bei den Brüdern vorhanden. Und manchmal kommen auch wir so in solche Gedanken hinein. Weil ich das und das damals getan habe, geschieht mir heute das. Stimmt's? Denkt ihr auch manchmal so? Da bin ich in Sünde gefallen. Heute passiert mir das. So eine Kausalität. Aber hier in unserem Text, und das bitte ich zu berücksichtigen, hier in unserem Text ist keine Rede davon, dass auch Gott diese Kausalität herstellt und so sieht. Das ist ein Empfinden der Brüder und eine Aussage von ihnen. Jedenfalls, Josef hat das alles mitbekommen. Er sprach ja ihre Sprache. Sie dachten, er hört das nicht, was wir so alles miteinander besprechen, aber er bekam das mit. Und das Ganze brachte ihn zum Weinen. Er spürte, wie schuldbewusst jetzt auch seine Brüder sind. Er erkannte das Eingestehen ihrer Schuld. Und das brachte ihn zum Weinen. Die Tränen brachen aus ihm hervor. Auch wie sich sein Bruder Ruben, auch eingesetzt hat für ihn, das wusste er ja gar nicht. Und vielleicht nimmt er deswegen, ich weiß es nicht, nimmt er deswegen den zweitältesten Bruder. Simeon wird jetzt weggesperrt und die anderen Brüder bekamen Getreide. Aber nicht nur das. Auch die Bezahlung für das Getreide kam noch obendrauf, Proviant für den Weg, und dann ging es ab nach Hause. Also so würde ich auch gerne mal einkaufen gehen. Ja? Du gehst durch den Supermarkt, dein Einkaufskorb ist voll und an der Kasse sagt die Frau, nein, lass mal, gib den Schein wieder oben drauf. Das ist doch cool, ne? Allerdings den Brüdern wurde das zum Verhängnis. Also ihnen wird es wohl nicht, als sie das feststellen. In der Herberge angekommen, öffnet dann einer der Brüder seinen Sack und stellt fest, mein Geld wurde mir zurückgegeben. Und das versetzte alle in einen Schock. Und wem gaben sie die Schuld dafür? Hört mal, Vers 28. Was hat Gott uns da angetan? Wieder, ja, diese Interpretation. So interpretieren sie ihr Ergehen. Was hat Gott uns da angetan? Sie wissen, irgendwann müssen wir wieder nach Ägypten zurück. Einerseits ist unser Bruder noch da, gefangen. Und zweitens, irgendwann, das Getreide reicht nicht ewig. Ja, wir müssen wieder nach Ägypten zurück, aber ohne die erste Ration bezahlt zu haben und vielleicht des Betrugs angeklagt zu werden, das wird schwierig. Das ist keine Motivation, nochmal zu gehen. Keine Motivation, keine Ermutigung für die nächste Reise. Jedenfalls zu Hause angekommen bei Vater Jakob, berichten sie ihm das ganze Dilemma. Aber das Schlimmste für den Vater an der ganzen Geschichte war, dass er seinen jüngsten Sohn Benjamin wieder mitgeben sollte bei der nächsten Reise, um die ganze Lage zu entschärfen. Ja. Er hadert mit seinem Schicksal und bringt das in Vers 36 so zum Ausdruck. Ihr Vater Jakob aber sagte zu ihnen, ihr habt mich der Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr. Und Simeon ist nicht mehr. Und Benjamin wollt ihr mir wegnehmen. Das alles kommt über mich. Also Jakob gefällt diese Sache ganz und gar nicht. Er hadert mit diesem Gedanken, auch Benjamin noch loszulassen. Und wieder ist es Ruben, der sich für die Familie einsetzt, kaum zu glauben eigentlich. Er ist sogar bereit, seine zwei Söhne als Pfand zu geben. Und er muss großes Vertrauen, also Ruben muss großes Vertrauen gehabt haben in den ägyptischen Verwalter, also in Josef. Ruben beteuert, ich bringe den Kleinen zurück. Verlass dich auf mich, ich bringe den Kleinen wohlbehalten zurück. Doch das alles hilft nicht. Der Vater lehnt dieses ganze Vorhaben rigoros ab. Aber wie das oftmals so ist, vielleicht auch in unserem Leben, das, was überredende Worte, was Versprechen nicht schaffen, das schafft die Not. Das schafft die Not. Ja. Und das ist bis heute so in vielen Situationen. Es braucht erst eine Notlage, damit Menschen einlenken, damit Menschen etwas ändern, damit jemand sich verändert. Eine Notsituation, alle im Land Kanaan litten unter dieser schweren Hungersnot und auch irgendwann dieses Getreide, dieses ägyptische Getreide in der Familie Jakobs aufgebraucht gewesen. So dass jetzt in dieser Notsituation Jakob selbst wieder auf den Gedanken kommt und anfängt zu sprechen über eine erneute Reise nach Ägypten. Er kommt wieder auf dieses Thema zu sprechen. Und diesmal ist es Judah, der die Sache in die Hand nimmt. Wie er damals den Tod Josefs verhindert hat, so macht er sich jetzt zum Sprecher und diskutiert diese ganze Angelegenheit mit seinem Vater nochmal durch. Und am Ende dieser Unterhaltung sagt der Vater, na gut, dann nehmt den Kleinen. Nehmt den Kleinen mit. Und ich lese, wir befinden uns jetzt schon im Kapitel 43, ab Vers 13. Und nehmt euren Bruder und macht euch auf, kehrt zu dem Mann zurück. Und Gott der Allmächtige gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch, euren anderen Bruder und Benjamin wieder mit zurückschickt. Ich, wie ich die Kinder verlieren soll, muss ich die Kinder verlieren. Da hat sich in Jakob etwas verändert. Er sagt zunächst mal, der allmächtige Gott, ja, ihm ist klar, in wessen Hand die ganze Sache liegt. Wer bestimmt, wie die Sache ausgeht. Der allmächtige Gott hat es in seiner Hand. Ja. Er betet hier für einen guten Ausgang, für die Rückkehr aller seiner Söhne. Doch er will sich auch mit einem anderen Ausgang abfinden. Die neue Genfer Übersetzung, sie schreibt, und wenn ich am Ende euch alle verliere, dann muss es wohl so sein. Und wenn ich am Ende euch alle verliere, dann muss es wohl so sein. Also nicht, ich rechne mal mit dem Schlimmsten, aber dennoch ist da eine Offenheit, dass Gott es auch anders entscheiden könne, als wie ich bete, als was mein Wunsch ist. Und das ist oftmals so ein Schlüssel. Ich würde euch am liebsten an dieser Stelle ein Erlebnis aus unserer Familie berichten. Auch wir waren mal in so einer Situation, wo wir für eine Sache gebetet haben. Es handelte sich da auch um eins unserer Kinder. Und für uns war das wie so ein Wendepunkt, wo Gott uns dann an einen Punkt gebracht hat, wo wir gesagt haben, okay Gott, wir legen den Ausgang in deine Hand. Wir hätten es gerne so, aber dein Wille geschehe. Wir nehmen es aus deiner Hand, wie es kommt, so oder so. Und wir haben es so empfunden, als war das damals wie so eine Wende in dem Geschehen. Gott hat eingegriffen, einmal hat er in uns unsere Haltung verändert und somit uns auch einen tiefen Frieden über die ganze Situation geschenkt. Und auf der anderen Seite hat er noch eingegriffen in die Situation und zum Guten gewendet. Wenn ich am Ende euch alle verliere, dann muss es wohl so sein. Und dann ging es für die Brüder ab nach Ägypten. Geschenke mit dabei, doppelt so viel Bargeld in der Tasche, den Jüngsten im Gepäck. Und dort angekommen, schlugen sie wieder vor Josef auf. Und Josef, als er jetzt Benjamin bei ihnen sah, er ordnete gleich ein Festessen an. Als er das sah, das war ihm Grund zu feiern. Ein Festessen wird angeordnet. Die Brüder werden dann von einem Angestellten ins Hause Josef geführt. Und auf einmal bekommen sie Bammel. Warum? Sie wussten das ja nicht mit dem Festessen bis zu dem Zeitpunkt. Ja? Warum jetzt ins Hause Josef? Bekommen wir jetzt Ärger wegen des unbezahlten Geldes von der letzten Ration, die wir mitgenommen haben. Sie dachten, jetzt geht es ihnen an den Kragen. Und erzählen diese ganze Story nochmal, wie sie sich zugetragen hat, diesem Hausangestellten. Und dieser sagt etwas ganz Erstaunliches, Vers 23. Der Hausverwalter antwortete, seid unbesorgt, ihr braucht keine Angst zu haben. Der Gott, dem ihr und euer Vater dient, muss euch einen Schatz in eure Säcke gelegt haben, denn euer Geld habe ich bekommen. Bleibt locker, euch wird es nicht passieren, ihr braucht nichts zu befürchten, anscheinend ist es euer Gott, der euch segnet. Und er führt diese Überraschung auf einen Gott zurück, einen Gott, den er wahrscheinlich selber gar nicht kannte. Ja. Erstaunlich. Es ist alles bezahlt, ihr könnt beruhigt sein. Und was für eine Erleichterung muss das für die Brüder gewesen sein. Und als dann noch Simeon zu ihnen gebracht wurde, dann war die Freude, diese Wiedersehensfreude groß gewesen. Jetzt nur noch Füße waschen, Esel füttern und dann Geschenke für Josef bereit machen, die sie ja mitgenommen hatten. Ja. Der wird gleich kommen. Und dann war es soweit, Vers 26. Als Josef den Palast betrat, überreichten sie ihm ihre Geschenke und warfen sich vor ihm zu Boden. Schon wieder zum zweiten Mal warfen sich die Brüder vor Josef zu Boden. Zum zweiten Mal erfüllt sich der Traum. Josef erkundigt sich dann nach dem Ergehen seines Vaters. Geht sie gut? Lebt er noch? Ja, alles bestens. Unserem Vater geht es gut, er lebt noch. Und Vers 28 dann verbeugten sie sich und fielen erneut vor ihm nieder. Noch ein drittes Mal zur Bekräftigung. Der erste Traum von Josef wird wahr. Als Josef jetzt seinen jüngsten Bruder Benjamin sah, seinen, wie soll ich sagen, Vollbruder ja eigentlich, ja, also das war der Sohn seiner eigenen Mutter gewesen, ja, mit dem er am nächsten war, am engsten. Ja. Als er ihn jetzt sah, ja, das brachte ihn wieder zum Weinen. Er hielt es nicht aus, er muss raus aus dem Zimmer, schmiss sich in die Kissen und ließ seinen Tränen freien Lauf. Das konnte emotional er nicht so vor seinen Brüdern zulassen. Und nachdem er sich dann wieder gefangen hatte, gewaschen hatte, ging es dann ans Festessen. Und jetzt bei diesem Festessen geschieht etwas Eigenartiges, etwas Auffälliges, etwas Verwunderliches. Obwohl die Brüder ihr jeweiliges Alter da in Ägypten nicht verraten haben, wurden ihnen die Plätze der Reihe nach vom Ältesten zum Jüngsten zugewiesen. Wie kann der Fremde das wissen? Wie, das ist Zufall? Wie geht das hier? Ja. Woher konnte der Fremde das wissen? Und jetzt lese ich in unserem heutigen Abschnitt den letzten Vers, Vers 34. Als Zeichen besonderer Ehre ließ Josef ihnen von den Gerichten auftragen, die an seinem eigenen Tisch serviert wurden. Sein Bruder Benjamin bekam 5-mal so viel wie die anderen. Josef und die Brüder tranken und gerieten in ausgelassene Stimmung. Darf es das geben? Ausgelassene Stimmung? Ist ja gut formuliert hier, ne? Das ist ja alles. Eine gute Stimmung herrschte unter den Brüdern ausgelassen, obwohl Benjamin bevorzugt war. Aber mit ungleicher Behandlung hatten sie ja ihre Erfahrung gehabt. Ja? So wie Josef am Anfang dieser Geschichte bevorteilt wurde und das Beste hatte, so behandelt er jetzt seinen jüngsten Bruder Benjamin, wird er bevorzugt. Der erste Traum Josefs hat sich erfüllt. Der Traum, den er mit 17 Jahren hatte, hat sich jetzt erfüllt. Der zweite Traum, er steht noch aus. Doch Josefs Träume beginnen sich zu erfüllen. Und Gott verfolgt seinen Plan mit Josef und der Bewahrung der ganzen Familie bis hin, wenn wir dann mal weiterdenken, bis hin zur Entwicklung eines ganzen Volkes, seines Volkes. Ja. Und bei all den hebräischen Erzählungen in der Bibel ist immer wieder die Gegenwart Gottes in der Geschichte das entscheidende Element. Das müssen wir immer bei allen Berichten im Blick behalten. Die Gegenwart Gottes, selbst dann, wenn er gar nicht benannt wird, wie im Buch Esther. Ja. In jeder biblischen Erzählung ist Gott der entscheidende Charakter, der höchste Held der Geschichte. Manchmal wird dies sogar ausdrücklich formuliert, hier in der Geschichte von Josef. Ich habe das jetzt mal nacheinander aufgereiht. Der Herr aber war mit Josef, heißt es. Oder sind die Deutungen von Träumen nicht Gottes Sache? Ja. Immer wieder bekommen wir so Informationen, wie Gott am Handeln ist, oder später dann, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Noch etwas später, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, Gutes, es zum Guten zu wenden. Und am Ende seines Lebens sagt Josef, ich sterbe nun, Gott aber wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Also diese Erzählperspektive müssen wir bei allen Rückschlüssen auch oder auch auf das Neue Testament oder auf unser Leben müssen wir immer wieder beachten. Gott ist der Handelnde in seiner Geschichte, die uns hier wieder gegeben wird. Ich möchte mit einem neutestamentlichen Bibelvers schließen. Ein Bibelvers, der auf das Leben Josefs passt. Römer 8, Vers 28, ihr kennt ihn alle. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Josef liebte Gott und er war berufen, seiner Familie in der Hungersnot zu helfen und ihnen eine ganz neue Perspektive für die Zukunft zu eröffnen. Und all das, was ihm passierte, Angenehmes und Unangenehmes, diente letztendlich diesem Ziel. Ein Segen zu sein für seine Familie, ein Segen zu sein für das zukünftige Volk Israel. Ja. Erwählt waren aber auch die Brüder Josefs für den Plan Gottes, für die Zukunft seines Volkes. Doch Gott geht unterschiedliche Wege. Selbst Schuld, die geschieht, bringt Gott nicht aus der Fassung. Er verfolgt unaufhaltsam sein Ziel. Er bezieht sogar das Negative mit ein. Er rechnet damit. Ihm haut das nicht vom Hocker, sondern er gebraucht es, um sein Ziel voranzutreiben. Und auch wir, ihr Lieben, wir alle, wir sind von Gott erwählt. Und wenn auch du Gott liebst, das heißt ja, denen, die Gott lieben, ja, wenn auch du Gott liebst, und Gott lieben ist nicht nur ein Gefühl, sondern Gott lieben, das zeigt sich in deinem Leben, das zeigt sich in deinen Entscheidungen. Aber wenn das so ist, dann werden auch dir alle Dinge, die dir passieren, zum Guten mitwirken. Ob du das jetzt so sehen kannst oder nicht. Zum Guten auf dem Weg zum Ziel, ob schweres oder leichtes. Gott ist mit dir. Und wir sollten uns auf unserem Weg auch nicht mit anderen vergleichen. Das konnten die Brüder auch in dieser Geschichte nicht. Ja. Nicht mit anderen vergleichen. Gott hat für jeden von uns einen individuellen Weg zum Ziel. Und damit möchte ich schließen. Amen. Jetzt machen wir Pause. 5 Minuten.